In dieser Adventszeit vor Weihnachten nehmen wir oft Lieblingsverse, gewisse Verse auch aus dem Alten Testament und lesen sie als Vorbereitung auf Weihnachten, weil Weihnachten kommt und an Weihnachten feiern wir feiern und denken an die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt vor fast, wie viele Jahre her war das? Etwa 2000 Jahre her, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass Jesus geboren wurde. Und die Geschichte, die Berichte von seiner Geburt haben wir in der Bibel, am Anfang vom Neuen Testament. Es ist aber auch erstaunlich und wunderbar, dass wir auch von seiner Geburt, von seiner Ankunft auch schon im Alten Testament hören. Und ein Lieblingsvers in dieser Zeit, in dieser Adventszeit vor Weihnachten, ist Jesaja Kapitel 7 und Vers 14. Ich lese zuerst diesen einen Vers.
Sorry, Jeff, Isaiah.
Jesaja Kapitel 7 und Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Kommt euch der Text bekannt vor? Vielleicht mehrmals gehört um die Weihnachtszeit. Dieser Vers wird auch in der Weihnachtsgeschichte wiederholt, weil im Matthäusevangelium im Kapitel 1 hören wir den Vers auch, weil der Vers wird zitiert vom Engel, als der Engel zu Josef kam. Wir kommen darauf. Josef hörte von seiner schwangeren Verlobten und da ist er erstaunt. Und der Engel zitiert diesen Vers. Aber diese Verheißung, dieser Vers ist eine Verheißung. Es wird eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Das ist eine Vorhersage, eine Verheißung von etwas Wunderbarem. Diese Verheißung steht nicht einfach so isoliert in der Luft. Es ist in eine Geschichte eingebettet. Die Geschichte, die wir hier in diesem Kapitel von Jesaja lesen können. Und ich will jetzt die andere Verse, die um diesen Text stehen, ich will sie lesen. Wir wollen kurz darauf eingehen, wo diese Verheißung gegeben wurde und wie sie erfüllt wurde. Das ist der Inhalt von dieser Predigt. Das Wort wurde erfüllt. Einmal, mindestens. Zweimal. Wir fangen an im Vers 1 von Kapitel 7 von Jesaja. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Da wurde dem Haus David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Wald beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn, Shear Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkes, und sprich zu ihm, hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen vor dem Zorn Rezins und der Aramäer, um des Sohnes Remalias, weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben samt Ephraim und dem Sohn Remalias und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht Gott der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remalias nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein vor dessen zwei Königen, die er graut. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich durch den König von Assyrien. Das ist die Lage. Ich habe das schnell gelesen, relativ schnell. Und das ist schnell erzählt in der Sprache der Bibel. Habt ihr das mitbekommen? Wisst ihr, wo wir sind? Was ist das für eine Geschichte? Was geschieht hier? Jesaja schreibt, Jesaja spricht in dieser Zeit der Könige von Israel und Juda um Jerusalem. Und das war die Zeit nach dem berühmten großen König David. Da war das Reich in zwei geteilt. Da kamen eine Reihe von Königen, darunter auch böse Könige, auch gute Könige. Aber die Feinde des Volkes kamen immer näher und haben gedroht, das Land einzunehmen, Jerusalem zu stürmen, zu plündern, das Volk zu vernichten. Und so ist es. In dieser Zeit, in diesem Kapitel, ist der König Ahas, Ahas heißt dieser König, der war auf dem Thron in Jerusalem, der war König und er war kein guter König. Wir lesen das im 2. Könige. Er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Wir sind im 8. Jahrhundert vor Christus. Ahas hat geherrscht, habe ich herausgefunden, sah stets zwischen den Jahren 735 und 715 vor Christus. Jahrhunderte vor Christus, Jahrhunderte vor der Weihnachtsgeschichte. Dieser König Ahas. Und er hat Angst. Ihm bebt das Herz. Warum hat er Angst? Warum fürchtet er sich? Weil der Feind vor der Türe steht. Die Assyrier, so heißen die, aus Assyrien, das große Land im Norden, im Nordosten des Landes, die haben sich verbündet mit Israel im Nordreich und die kommen jetzt gegen Juda, gegen Jerusalem. Ein riesiger Herr, eine Kraft. Und da bebt das Herz des Königs Ahas. Er hat Angst. Und so in dieser Situation kommt der Prophet, kommt Jesaja zum König und spricht das Wort des Herrn. Und was sagt er? Vers 4, er sagt zuerst, fürchte dich nicht, sei unverzagt. Fürchte dich nicht, sei unverzagt. Warum? Na, sagt der Herr, deine Feinde sind eigentlich schwach. Die sind am Schwächeln, die werden immer schwacher. Die kommen dir bedrohlich vor, aber sie stehen bald vor dem Kollaps. Ich werde die bezwingen. Also, Ahas, Jerusalem, bleib fest. Das ist die erste Botschaft. Da braucht es Herz, da braucht es Vertrauen im Herrn. Und dann der Herr sagt etwas anderes. Im Vers 11 sagt der Herr durch Jesaja zum König, fordere dir ein Zeichen vom Herrn. Der Herr wird dir ein Zeichen geben. Nun, wir haben heute Morgen von Zeichen gehört. Kurt hat von Zeichen gesprochen. Die Pharisäer und Sadduzäer, wisst ihr noch, die haben ein Zeichen gefordert. Ein Zeichen vom Himmel. Aber das war eine Versuchung, das war wie eine Falle. Hier sagt Gott selber zum König, ich werde dir ein Zeichen geben. Wenn du eins willst, fordere dir ein Zeichen von mir. Ein Zeichen würde nämlich die Botschaft festmachen, würde die Botschaft authentifizieren, als wahr bewahren. Sei stark, fürchte dich nicht, und wenn du immer noch zweifelst, ich gebe dir ein Zeichen. Frag nach einem Zeichen. Was tat Ahas? Hat er gesagt, ja, Herr, das klingt gut, gib mir ein Zeichen. Nein, hat gesagt, ich will kein Zeichen. Herr, ich will kein Zeichen von dir. Er wollte nicht daran glauben. Er lehnte den Herrn ab. Er hatte gemeint, das ist zu frech, ein Zeichen zu verlangen vom Herrn. Aber der Herr hat ihn eingeladen, dazu zu fragen, ein Zeichen zu bekommen. Ahas wollte das nicht, er wollte lieber Angst haben. Er wollte lieber in seine Angst schmoren. Er spürte seine Machtlosigkeit vor diesem riesigen Feind, vor dieser Kraft, vor seiner Türe und war wie gelähmt. Der Anblick seiner Feinde hat ihn gelähmt. Er wollte nicht auf den Herrn eingehen. Er kannte den Bundesherrn, Gott, den Herrn des Bundes, kannte er nicht wirklich. Wir haben es gehört, er tat nicht, was gut war, was recht war in den Augen des Herrn. Und er hat seine Chance verpasst, könnte man sagen. Er hatte kein Vertrauen. Er wollte die Erlösung durch den Herrn nicht annehmen. Ein trauriges Bild. Der König Ahas mit Verantwortung für das Volk, ihm bebte das Herz. Ein trauriges Bild. Aber sehen wir das Bild, ein ähnliches Bild um uns, oft in der Welt? Siehst du das bei dir? Bist du interessiert, was der Herr zu sagen hat in deiner Situation, wenn du unter Druck bist, wenn du in Stress bist, wenn du Angst hast? Suchst du nach seinem Wort in schwierigen Situationen? Glaubst du an die Verheißungen des Herrn? Oder wirst du lieber sagen, nein, nein, Herr, ich will im Moment nicht von dir hören. Ich will lieber in meiner Angst schmoren. Ich will lieber Angst haben, da weiß ich, wo ich bin. Das ist meine Komfortzone. Das war der König Ahas. Was sagte Gott? Was sagte Gott zu Ahas durch Jesaja? Sagte er, okay, Ahas, wie du willst. dann kriegst du kein Zeichen. Nein, das hat Gott nicht gesagt. Das ist unser Vers 14. Im Vers 14 von diesem Kapitel sagt Gott zu Ahas: Du willst kein Zeichen? Ich gebe dir trotzdem ein Zeichen. Ich gebe dir mein Zeichen. Du willst kein Zeichen? Also hör jetzt. Ich gebe dir trotzdem eins. Und wie ist das Zeichen? Folgende Worte, sagte der Herr: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das ist das Zeichen. Komisches Zeichen. Fragen wir uns einmal, was bedeutet, was ist ein Zeichen? Und was heißt es, ein Sohn als Zeichen zu geben? Ein Zeichen, haben wir gehört, es ist wie ein Beweis, eine Authentifikation. Das ist wahr, was jetzt kommt. Es wird bewiesen. Und ein Sohn? Wie kann ein Sohn ein Zeichen sein? Was ist ein Sohn? Ein Sohn, ein Kind überhaupt heißt neues Leben, eine neue Generation, neue Kraft. Und ein Sohn, vor allem in diesem Zeitalter hier, ein Sohn ist der Erbe. Der Erbe, es wird weitergehen, die Sachen werden vererbt. Der Besitz geht weiter, die Autorität geht weiter. Es ist eine gesicherte Übergabe von Hab und Gut in die Zukunft, ohne alles zu verlieren. Der Sohn ist die Hoffnung in Person. Dieses Zeichen also ist nicht nur ein einmaliges Wunder, wie ein Stern, bing, im Himmel. Ah, was für ein schönes Zeichen. Dieses Zeichen hat es in sich, es ist eine Verheißung für die Zukunft. Was für Details sehen wir in diesem Zeichen? Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger. Das ist ein interessanter Punkt. Es ist ein Wort im Hebräischen: Jungfrau oder junge Frau. Junge Frau oder Mädchen. Da wird oft gestritten um die Bedeutung von diesem Wort. Einige behaupten, es muss sich unbedingt um eine Jungfrau handeln, weil das ist der Kontext. Dann so wird das Wort gebraucht im Matthäus, im Zusammenhang von Maria. Andere sagen aber, das Wort heißt eigentlich nur junge Frau. Aber die Bedeutung des Wortes liegt weniger im medizinischen, körperlich-medizinischen, sagen wir mehr, als im gesellschaftlichen. Das war auf jeden Fall ein junges Mädchen, eine unverheiratete, eine junge Frau. Aber jedenfalls würde diese Wortwahl, würde dieses Zeichen Aufmerksamkeit erregen. Es ist überraschend, es ist nicht unbedingt anständig, dass eine junge Frau, so junge Frau, schwanger wird. Es macht den Hörer etwas unbequem. Aber es spricht von Fruchtbarkeit, von Frische, von Gesundheit, neue Hoffnung, neues Leben, Lebensfreude, Zukunft. Es ist auch etwas, wir können etwas Schnelligkeit hier in diesem Zeichen hören. Es wird schnell etwas geschehen, diese junge Kraft. Es gibt kein Zögern. Wir denken zum Beispiel an Abraham und Sarah, die haben auch eine Verheißung von einem Kind bekommen. Aber da ging es lang und lang und lang und lang, bevor das Kind gekommen ist. Hier haben wir das Gefühl, es wird bald ein Kind kommen, als Zeichen. Und wie heißt dieser Sohn? Er wird heißen Immanuel. Immanuel ist ein hebräisches Wort und heißt wörtlich Gott mit uns. Gott mit uns. Diese Gabe des Sohnes also zeugt von Gott. In diesem Sohn wird gezeigt, dass Gott mit uns ist. Das Geschenk des Kindes soll an Gott erinnern, soll Gott näher bringen. Gott ist hier in diesem Geschehen. Wir hören dann mehr in den folgenden Versen über diesen Sohn. Hier kommt etwas, wenn wir die Verse ab 15 lesen, es bekommt mehr Zeit. Also wir hören, wenn das Kind aufwächst. Wir hören, dass er lernen wird, das Böse zu verwerfen und das Gute erwählen. Wir hören, was er zum Essen bekommt, glaube ich, in Vers 15 schon. Butter und Honig wird er essen. Das ist ein komisches Detail. Butter und Honig wird er essen. In anderen Übersetzungen Dickmilch und Wildhonig. Noch spezifischer. Ein komisches Detail für eine Verheißung. Ist das einfach nur lecker oder hat es eine Bedeutung? Nun, wir können daraus verstehen vielleicht, das sind Produkte, die man ziemlich schnell bekommen kann vom Land oder von den Tieren. Das braucht keine lange entwickelte Zeit. Die Landwirtschaft muss nur nicht entwickelt sein, um Milch und Honig zu bekommen. Das kann man einfach so holen. Das ist ein Zeichen dafür, dass alles sehr schnell hier passiert. Und dass es vielleicht mit dem Land nicht gut geht. Gericht kommt. Die Menschen müssen von der Hand in den Mund leben. Schwierige Zeiten. Also etwas mehr als ein leckeres Detail. Es deutet auch von schwierigen Zeiten. So viel also zu dieser Verheißung, zu diesem Zeichen. Da haben wir einige Minuten verbracht, die Worte, die Verheißung etwas zu untersuchen. Und nun kurz zu den Erfüllungen. Die Verheißung geht nämlich ganz schnell in Erfüllung, weil nach dieser Rede des Herrn durch Jesaja, diese Rede geht durch ganz Kapitel 7, wir haben nicht die ganze Rede gehört, bis Ende vom Kapitel 7 und dann fängt Kapitel 8 an. Und in Kapitel 8, ich lese die ersten 4 Verse in diesem nächsten Kapitel, und der Herr sprach zu mir, das heißt jetzt zu Jesaja, nimm dir eine große Tafel und schreib darauf mit deutlicher Schrift, raube bald Eilebeute. Raube bald Eilebeute. So ein schnelles Geschehen, eine schnelle Plünderung. Und ich nahm mir 2 treue Zeugen, den Priester Uriah und Zacharia, den Sohn Jeberechas, und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn, den Sohn, raube bald Eilebeute. Denn ehe der Knabe rufen kann, liebe Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samaria weggenommen werden durch den König von Assyrien. Wir lesen hier von der Geburt eines Sohnes. Jesaja, der Prophet, ging zu seiner Frau, zu der Prophetin, und sie wird schwanger und gebärt einen Sohn. Und die Sprache dieses Verses gleicht genau der Sprache der Verheißung vorher in Vers 14 von Kapitel 7. Sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Das ist also offenkundig, als Leser sieht man sofort, das ist die Erfüllung von diesem Zeichen. Gut möglich, dass diese Prophetin eine junge Frau war. Aber sie wurde auf jeden Fall nicht als Jungfrau schwanger. Nichts in diesem Text deutet auf etwas Übernatürliches. Aber sie wird schwanger und der Sohn wird geboren, aber der Sohn wird nicht Immanuel genannt. Der Sohn heißt nicht Immanuel. Wie heißt er? Ich gebe ihm einmal seinen hebräischen Namen, weil, so lese ich in meiner englischen Bibel auch, sein Name heißt Mahershalal Hashbaz. Ein sehr schöner Name. Aber nicht sehr beliebt heutzutage, Mahershalal Hashbaz. Aber so musste Jesaja seinen Sohn nennen. Unsere deutsche Bibeln haben das etwas ausgedeutscht, haben das übersetzt. Und dieser Name heißt, wir haben das gelesen, Raube bald Eilebeute. Oder je nach Übersetzung, Schnellraub Eilebeute. Oder bald kommt Plünderung, rasch Raub. Was hält ihr von diesem? Das ist ein komischer Name. Und das ein umständlicher Name. Das bedeutet, dass bald Plünderung kommt. Dass es in Richtung Niederlage geht. Dass man bald beraubt wird. Es ist keine friedliche Botschaft. Es ist eine Botschaft, ein Name des Gerichtes. Das ist ein Zeichen des Herrn an Ahas und sein Volk. Wir erinnern uns, was haben wir gesehen? Ahas wollte kein Zeichen. Kein Zeichen, dass er keine Angst haben muss. Und dann daraufhin hat Gott gesagt, ich gebe dir jetzt ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger und einen Sohn gebären. Und er heißt Mahershalal Hashbaz. Kein Happy End, sondern Plünderung und Niederlage. Und das trat auch so ein. Das geschah. Jerusalem wurde invadiert, wurde angegriffen, wurde besiegt. Der Tempel wurde abgerissen. Das Volk wurde ins Exil gebracht. War Gott dabei? War Gott mit uns? Da zeigte Gott seine Gegenwart durch das Gericht. Wir spulen vorwärts. Ein paar hundert Jahre später kommt die nächste Erfüllung. In Matthäus Kapitel 1 bekommt Josef ein Wort des Herrn durch einen Engel gesprochen. Josef, kein König, ein einfacher Mann, aber doch aus dem Haus Davids, aus dem königlichen Haus, der königlichen Linie. Und er hatte eine Verlobte namens Maria. Und Maria selbst hat ihren Stammbaum. Sie war von der Linie Aarons, interessanterweise. Das lesen wir in Lukas. Also die priesterliche Linie. Josef bekommt das Wort als Erklärung und als Bestätigung und als Beruhigung. Maria ist nämlich schwanger. Seine Verlobte ist schwanger, als er vom Engel hört. Das wusste er. Josef musste also nicht lange auf die Erfüllung warten, weil der Engel, der zitierte diesen Vers, den wir gehört haben, den wir untersucht haben. Jesaja 7, Vers 14. Ja, Maria ist schwanger. Unerhört, skandalös. Aber der Punkt war, sie war schwanger vom Heiligen Geist. Das haben wir ganz klar ausgelegt in der Schrift. Matthäus und Lukas erzählen beide von der Geburt Jesu und erklären die Umstände ganz genau. Maria war Jungfrau, als sie schwanger wurde und als sie ihren Sohn gebar. Also doch, diese Erfüllung von Jesaja 7, Vers 14, die Erfüllung ist erstaunlicher, doch erstaunlicher, als wir es je hätte vorstellen können. Eine Jungfrau wird schwanger. Es ist nicht einfach poetisch.
wahr.
Genau treffend. Und das Kind ist Jesus. Jesus, Sohn Gottes, wie wir auch vorher in der Katechismusfrage angeschaut haben. Retter von den Sünden. Aber wir merken vielleicht, wenn ihr aufpasst, auch er heißt nicht einfach Emmanuel. Wir nennen ihn Emmanuel gerne, weil es so steht im Matthäus, aber sein Rufname heißt nicht Emmanuel und Josef wird nicht beauftragt, sein Kind durch Maria Emmanuel zu nennen, sondern Jesus. Was bedeutet Emmanuel? Wir wissen, was Emmanuel bedeutet, habe ich vorhin gesagt. Das heißt, Gott mit uns. Und wenn Jesus da ist, mit der Ankunft Jesus, Gottes Sohn, ist Gott mit uns. Wie nie zuvor. Auf eine ganz neue Art und Weise. Also doch wieder hier, die Erfüllung von diesem Vers ist erstaunlicher, doch erstaunlicher, als wir es uns je hätten vorstellen können. Was ist dieser Gott mit uns nach der Ankunft von Jesus? Kommt wieder Gericht, wie bei Maher Shalal Hashbaz? Bringt Jesus Gericht? Ich sehe unsichere Gesichter. Doch, er bringt Gericht. Aber nicht nur. Er bringt Gericht und er bringt die lang ersehnte Errettung. In Jesus ist Errettung. Er kam, um sein Volk von seinen Sünden zu retten. Gott ist bei seinem Volk. Er sucht den Rest, den Verlorenen. Er rettet sie von seinen Sünden. Jesus, Immanuel, unser Heiland. Freut euch, dass dieses Zeichen, die damals Ahas gegeben worden ist, als Gericht auch für uns gilt, als Hoffnung und als Erlösung. Jesus, Gott mit uns, freut euch, preist den Herrn, dass er die Welt so geliebt hat. Aber ich bin noch nicht ganz am Ende. Das geschah alles jetzt vor etwa 2000 Jahren. Kommt noch eine weitere Erfüllung von diesen Zeichen, von dieser Verheißung? Können wir noch etwas mehr erwarten von diesem Zeichen, vom Jesaja-Text? Mit der Geburt von Jesus kann es überhaupt nicht schöner, nicht viel größer werden. Die Prophezeiung könnte nicht zutreffender erfüllt werden. Nicht wahr? Jesus ist Gott mit uns. Wir brauchen niemand anders als Jesus, Gottes Sohn. Es gibt keinen Besseren. Einverstanden? Es gibt keinen Besseren. Wo ist er? Wo ist dieser Sohn heute? Wir sehen ihn nicht. Er ist bei uns, er lebt, aber er ist nicht leiblich hier. Er ist im Himmel. Und er wird wiederkommen. Wie Paulus schreibt, für uns dürfen wir seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das ist 1. Thessaloniker 1,10. Jesus, der Sohn Gottes, wird wiederkommen. Wir erwarten den Sohn aus dem Himmel. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, spricht oft mehrmals von einem Zeichen im Himmel. Die Visionen der Offenbarung zeigen uns wiederholt, was auf Erden vorgeht, im Licht von dem, was im Himmel vorgeht. Die Dinge steigen sich, Zeichen gibt es. Und es kommt Jesus, auf den wir uns freuen. Jesus wird in seine Macht kommen, nicht mehr in seine Demut. Jesus als Richter und Jesus als Bringer des Heils, Bringer des Königreichs auf die Erde. Unbestreitbar, vollendet, endgültig. Die neue Erde. Was bringt Jesus? Lesen wir die Worte von Johannes selber in der Offenbarung, Kapitel 21, Verse 2 und 3. Und ich sah, Johannes sah, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Kurze Klammerbemerkung, diese erste Verheißung, dieses Zeichen wurde in Jerusalem gegeben, dem König Ahas. Hier sah ich die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Gott selbst wird mit uns sein. Gott mit uns? Immanuel? Ja. Und erst richtig, richtig, endgültig, die Sünde voll weg, Leid weggetan, Krankheiten nie mehr. Tränen weggewischt. Gott mit uns. Das ist die Verheißung. In dieser vorweihnachtlichen Zeit also will ich euch ermutigen, nicht nur zurückzuschauen auf die Weihnachtsgeschichte, sondern auch vorwärts zu schauen, in die Zukunft zu schauen. Wir sollen das Wort Gottes als die kontinuierliche Geschichte von Alt, Gegenwart, Neu, Zukunft, eine kontinuierliche Geschichte unserer Erlösung, das Drama des kommenden Sohnes. Sei erwartungsvoll, sei wachsam, sei bereit, sei sicher in Jesus, sei fest im Glauben und freue dich, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Und wie Johannes die Offenbarung und die Bibel abschließt, Amen, komm, Herr Jesus. Amen.